Viele Christen spüren, dass der Glaube heute auf eine harte Probe gestellt wird, weniger durch offene Verfolgung als durch verwässerte, einseitige oder widersprüchliche Lehren. Inmitten dieser Verwirrung stellt sich die Frage, wie der ursprüngliche, apostolische Glauben bewahrt werden kann, ohne zu verhärten oder zu verzweifeln. Der erste Timotheusbrief gibt einen Blick hinter die Kulissen, schon damals stand die junge Gemeinde im Gegenwind anderer Lehren, und Paulus zeigt, dass nicht zuerst Argumentationskunst, sondern Glaube und ein gutes Gewissen die eigentliche Schutzmauer des Glaubens sind. Gottes Auftrag: Kämpfen für das Evangelium, nicht für Meinungen. Wenn Paulus Timotheus das Gebot anvertraut, damit du durch sie den guten Krieg führst, steht nicht ein frommer Dauerstreit im Vordergrund, sondern ein heiliger Auftrag, den kostbaren Inhalt des Evangeliums zu bewahren. Der gute Kampf richtet sich nicht zuerst gegen Menschen, sondern gegen Lehren und Strömungen, die den Blick von Christus abziehen und die Ordnung von Gottes Heilsplan verdunkeln. Schon im ersten Kapitel wird deutlich, worum es Paulus geht. Er warnt vor Mythen, endlosen Geschlechtsregistern und einem gesetzlich missbrauchten Schriftverständnis, die eher Streitfragen hervorbringen als die Ökonomie Gottes, die im Glauben ist. Im Hintergrund steht die Überzeugung, Gott hat einen klaren Mittelpunkt gesetzt, den inkarnierten, gekreuzigten, auferstandenen und verherrlichten Christus, der als Leben in die Glaubenden kommt und so die Gemeinde als seinen Leib hervorbringt. Wird dieser Mittelpunkt verwischt, beginnt der innere Kursverlust. Was die Apostel lehrten und predigten, war nichts anderes als Christus und die Gemeinde. Sie verkündigten einen Christus, der Mensch geworden, gekreuzigt, auferstanden und aufgefahren war, damit er als Auferstehungsleben in seine Gläubigen hineingeteilt würde, um die Gemeinde hervorzubringen. Das ist der Brennpunkt der Lehre der Apostel und es ist entscheidend, dass wir das erkennen. Die Apostelgeschichte zeigt, wie die ersten Christen diesen Mittelpunkt praktisch wahrtäten, und sie blieben beharrlich in der Lehre und in der Gemeinschaft der Apostel, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Was die Apostel lehrten und lebten, war der Christus, der sich selbst hingab, und die Gemeinde, die aus seinem Auferstehungsleben hervorgeht. Der gute Kampf des Glaubens besteht daher darin, inmitten vieler Stimmen und Angebote an diesem Brennpunkt festzuhalten. Es geht nicht darum, private Meinungen zu verteidigen oder eigene Traditionen zu behaupten, sondern darum, dass Christus und seine Gemeinde der innere Maßstab für Lehre, Verkündigung und Gemeindeleben bleiben. In einer Zeit, in der religiöse Systeme, philosophische Trends und spirituelle Selbsterlösungsprogramme um unsere Aufmerksamkeit werben, ist diese Ausrichtung zugleich Herausforderung und Trost. Wir müssen nicht alles beantworten, aber wir dürfen das eine festhalten. Wer lernt, Christus und seine Gemeinde als inneren Kompass zu sehen, entdeckt, dass der gute Kampf nicht nur Last, sondern auch Ehre ist, Teilhabe daran, dass Gottes Evangelium klar und kostbar bleibt. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, gemäß den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du durch sie den guten Krieg führst. Und sie blieben beharrlich in der Lehre und in der Gemeinschaft der Apostel, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Der gute Kampf des Glaubens gewinnt Klarheit, wo Christus und seine Gemeinde wieder zum inneren Prüfstein werden. Dort, wo seine Person und sein Werk das Zentrum unserer Gedanken, Gespräche und Entscheidungen bilden, verlieren Nebenstrecken ihre Anziehungskraft, und der Kampf gegen falsche Schwerpunkte wird zu einem bewahrenden Dienst. Wir helfen einander, beim Wesentlichen zu bleiben und den Reichtum des Evangeliums nicht aus den Händen zu geben. Glaube aus der Begegnung mit Gott. Der Glaube, der im geistlichen Kampf trägt, ist mehr als ein Fürwahrhalten richtiger Sätze. Er ist Antwort auf eine Begegnung. Gott kommt im Evangelium auf uns zu, und im Hören seines Wortes geschieht etwas in der Tiefe des Herzens. Paulus beschreibt dies autobiografisch. Er, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, konnte sagen, über die Maßen überströmend war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe in Christus Jesus. Glaube erscheint hier nicht als Leistung, sondern als Frucht der Gnade, als Wirkung der Selbstoffenbarung Gottes in Christus. Wo das Wort nicht nur gehört, sondern innerlich aufgenommen wird, beginnt dieser Prozess. Der Heilige Geist öffnet Augen und Herz, die Wirklichkeit Christi gewinnt Gestalt, und Vertrauen wächst gleichsam organisch aus dem Eindruck seiner Treue und Schönheit. Wir müssen mit dem Wort in Berührung kommen und Gott durch den Geist mittels des Wortes empfangen. Dann werden wir Glauben haben. Wenn wir zum Wort kommen, werden wir mit Gott durchtränkt, und spontan wirkt der Glaube in uns und bringt uns in eine organische Einheit mit Gott hinein, In dieser Perspektive ist Glaube nicht ein separater Bereich neben dem Gemeindeleben, sondern die Art, wie wir mit dem dreieinen Gott verbunden sind. Durch das Evangelium empfangen wir sein Leben, werden in seine Familie aufgenommen und als Glieder in den Leib Christi eingefügt. Der geistliche Kampf besteht dann nicht darin, aus eigener Kraft moralisch zu bestehen oder das Gesetz zu erfüllen, sondern darin, in dieser lebendigen Beziehung zu bleiben, im Vertrauen auf den Christus, der in uns lebt und wirkt. Wo dieser Glaube lebendig ist, verlieren abweichende Lehren an Zugkraft, weil das Herz schon von einer größeren Wirklichkeit erfüllt ist. Die Fragen, die an uns herangetragen werden, werden dann nicht primär intellektuell sortiert, sondern im Licht der Person, die wir kennen. So wird der Glaube selbst zu einer geistlichen Wehr, er bindet uns an Christus, richtet unser Inneres aus und schenkt die innere Freiheit, das Evangelium auch dann zu bewahren, wenn es Gegenwind gibt. Glaube wächst dort, wo Gottes Wort nicht bloß Gegenstand der Analyse bleibt, sondern Raum gewinnt, uns zu durchdringen. In diesem stillen, oft unspektakulären Vorgang entsteht jene innere Gewissheit, die im Kampf trägt, nicht, weil wir alles verstehen oder kontrollieren, sondern weil wir den kennen, der sich im Evangelium gezeigt hat und der uns als seine Kinder und als Glieder an seinem Leib nicht aus der Hand lässt. Relevante Schriftstellen, Römer Kapitel 10 Vers 17, Johannes Kapitel 6 Vers 63, Galater Kapitel 2 Vers 20, Epheser Kapitel 6 Vers 16. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Ein gutes Gewissen als Schutzmauer des Glaubens. Wenn Paulus den Glauben unmittelbar mit einem guten Gewissen verbindet, berührt er einen empfindsamen Bereich des inneren Lebens. Indem du am Glauben und an einem guten Gewissen festhältst, das einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten haben, das Bild des Schiffbruchs macht deutlich, wie ernst er die Vernachlässigung des Gewissens nimmt. Das Gewissen ist jener Teil unseres Inneren, der auf Gottes Licht reagiert, der bezeugt, ob unser Weg mit dem übereinstimmt, was wir als seinen Willen erkannt haben. Wird dieses innere Zeugnis wiederholt übergangen, abgestumpft oder durch Ungeklärtes belastet, verliert es seine Funktion als verlässliche Steuerung. Ein Leben, das äußerlich christlich aussieht, kann dann innerlich ohne Richtung auf offener See treiben. Zusammen mit dem Glauben brauchen wir auch ein gutes Gewissen, ein Gewissen ohne Anstoß. Ein gutes Gewissen ist ein Schutz für den christlichen Glauben und das christliche Leben. Glaube und gutes Gewissen gehören zusammen. Sobald es einen Anstoß in unserem Gewissen gibt, entsteht ein Leck und unser Glaube läuft aus. Die Schrift zeigt zugleich, wie ein gutes Gewissen zur Schutzmauer des Glaubens wird. Paulus sagt, deswegen übe ich mich auch darin, allezeit ein Gewissen ohne Anstoß Gott und den Menschen gegenüber zu haben. Hier geht es nicht um fehlerlose Perfektion, sondern um ein Leben im Licht. Sünde wird nicht beschönigt, sondern bekannt. Verletzungen werden nicht verdrängt, sondern, soweit möglich, geklärt. Verborgene Kompromisse werden nicht als Randphänomene geduldet, sondern ins Angesicht Gottes gebracht. In solch einem Raum der Wahrheit findet der Glaube Halt. Die innerliche Zuversicht, dass Gott ernst genommen wird, trägt dazu bei, dass seine Zusagen nicht nur theologisch, sondern persönlich glaubwürdig bleiben. Wird dagegen ein Anstoß im Gewissen dauerhaft ignoriert, entsteht, wie Paulus es beschreibt, ein Leck, die Gewissheit, mit Gott im Reinen zu sein, versickert, und damit wird der Glaube anfälliger für Zweifel, Bitterkeit und verführerische Lehren. Ein unverletztes Gewissen macht das Herz empfänglich für die feine Leitung des Heiligen Geistes. Wo das Innere nicht permanent mit ungeklärter Schuld oder verdrängten Konflikten beschäftigt ist, kann das leise Zeugnis des Geistes besser wahrgenommen werden, er erinnert an das, was Christus gesagt hat, mahnt, tröstet, warnt und bewahrt den Kurs. In einer Zeit, in der vieles laut auf uns einwirkt, gewinnt diese stille Sensibilität an Bedeutung. Sie hilft, nicht jedem Impuls zu folgen, der sich christlich anhört, sondern zu prüfen, ob er mit dem Charakter des Herrn übereinstimmt. So wird das gute Gewissen nicht zum engen Richterstuhl, sondern zur inneren Wachsamkeit, in der Liebe und Wahrheit zusammengehören, eine Haltung, die den Glauben bewahrt, weil sie das Herz in der Nähe Gottes hält. Darin liegt eine leise Ermutigung, auch wenn wir merken, dass unser Gewissen verletzt ist, ist das nicht das Ende des Weges, sondern der Anfang von Wiederherstellung. Gerade die Schmerzlichkeit dieser Wahrnehmung zeigt, dass das Gewissen noch lebt. wo wir im Licht bleiben, Schuld nicht verteidigen, sondern ans Kreuz bringen und uns neu der Gnade öffnen, beginnt der Riss sich zu schließen. Der Glaube muss nicht dauerhaft durch ein Leck entweichen, sondern kann im Raum der Vergebung neue Festigkeit gewinnen. So wird das Zusammenspiel von Glauben und gutem Gewissen zu einer Quelle der Hoffnung. Gottes Weg mit uns rechnet mit unserer Zerbrechlichkeit, aber er lässt uns nicht schutzlos im Sturm. Deswegen übe ich mich auch darin, allezeit ein Gewissen ohne Anstoß Gott und den Menschen gegenüber zu haben. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Mittelpunkt des Evangeliums bist und dass dein Wort in der Kraft des Heiligen Geistes lebendigen Glauben in uns wirken will. Stärke in uns das Vertrauen auf dich, das nicht von wechselnden Lehren oder Stimmungen abhängt, sondern in deiner Person und in deinem vollbrachten Werk ruht. Reinige unser Gewissen durch dein Blut, wo es belastet oder abgestumpft ist, und mach es neu empfindsam für dein Reden, damit unser inneres Zeugnis klar und frei bleibt. Bewahre uns als deine Gemeinde davor, von dem einfachen, reinen Fokus auf dich und auf dein Haus weggezogen zu werden, und erfülle uns mit deinem Leben, so dass wir auch in stürmischen Zeiten als dein Leib bestehen. Lass Hoffnung und Freude aus der Gewissheit wachsen, dass du dein Werk in uns vollendest und uns durch alle Prüfungen hindurchträgst. Amen.